Ich würde gerne noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, danke, dass es ja, so gut ist, in deiner Gegenwart zu sein, heute Morgen hier zusammen dich anzubeten, dich zu loben. Herr Jesus, wir wünschen uns, dass du uns begegnest, näher zu dir. Herr, wir bitten dich, dass du redest und wir hören. Und deswegen schenk du Gnade jetzt zum Reden, schenk du Gnade zum Hören und tu unter uns, was dir gefällt. Amen. 2. Weiß ich nicht, ob ich das überhört habe, ob Rainer gesagt hat, wie alt ich bin. Heute geht es auch ein bisschen so um Jung und Alt und wir müssen uns entscheiden, bin ich jung, bin ich alt. Manche sind ja alt und innerlich jung geblieben, manche sind ganz jung und schon eigentlich ganz alt. Letzte Woche hat mich ein Jugendlicher auf Ende 20 geschätzt. Also, ist unglaublich. Ich habe ihn dann kurz angeguckt, habe gesagt, meine älteste Tochter ist 16, jetzt kriegst du eine zweite Chance. Ja. Letztes Jahr habe ich den 40. gefeiert. Also 41 bin ich. Und wenn man Kinder so im Kindergottesdienst fragt, da bleibt nur ein Stichwort. Alt, furchtbar alt. Also wenn ich heute über Jung und Alt rede, dann rechne ich mich schon zu alt, was ihr macht. Ihr dürft das für euch entscheiden, das ist okay. Ja, es geht um Suchen und es geht um Jung und Alt. Und es geht manchmal auch um Missverständnisse. Und ich möchte mit einem Zitat beginnen von John Lennon, wo ich einfach merke, ja, wir reden manchmal aneinander vorbei. John Lennon hat gesagt, als ich 5 war, hat meine Mutter immer gesagt, dass es das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein. Als ich dann in die Schule kam, baten sie mich aufzuschreiben, was ich später einmal werden möchte. Ich schrieb auf glücklich. Sie sagten mir, ich hätte die Frage falsch verstanden. Und ich antwortete ihnen, dass sie das Leben nicht richtig verstanden haben. Genau, hier habt ihr das nochmal. Wenn man das so wirken lässt, ich finde das eine ganz tolle, ein ganz tolles Zitat und eine tolle Erfahrung, die er widerspiegelt und wie man manchmal aneinander vorbeiredet. Aber diese kurze Episode, die lässt mich auch einige Fragen zurückstellen und sagen, ist Glücklichsein wirklich Sinn des Lebens? Was bedeutet es überhaupt, glücklich zu sein? Ist John Lennon glücklich gewesen? Wie wird man glücklich? Und eine ganz schwere Frage, was wenn andere sagen, Mensch, du Glückspilz, Mann, bist du glücklich? Wenn die Bibel sagt, du bist glücklich, aber ich fühle mich gar nicht so. Schon mal passiert? Man sagt, wir leben in einer Zeit mit großen Umbrüchen, Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung, was auch immer. Alles hat ein Ende, sagt man, nur was bleibt. Und ich glaube, was bleibt, seit es Menschen gibt, ist diese Sehnsucht, glücklich zu sein. Sehnsucht nach Glück, Suche nach Glück. Frag dich mal auf einer Skala von 1 bis 10 heute Morgen, wie glücklich bist du? Und falls glücklich noch nicht das richtige Wort ist, weil manchmal denken wir so an das momentane Glück, wie erfüllt ist dein Leben? Was müsste passieren, dass auf dieser Skala das Richtung 10 geht? Würde es etwas ändern, wenn Gott ganz neu oder wieder mehr eine Rolle in deinem Leben spielen würde? Was bedeuten solche Fragen auch für uns, für unsere Gemeinden, für unsere Gottesdienste, für unsere Art, Gott anzubeten? Vielleicht geht es euch auch so. Ich kenne konservative Senioren, die nicht oder nicht mehr glücklich sind. Und ich kenne ganz progressive junge Leute, die meiner Einschätzung nach, ich sage das mal vorsichtig, auf dem Weg nicht glücklich bleiben. Und auch darum geht es heute ein bisschen um konservative Gemeinde, progressive Gemeinde, das Alte, das Junge, das Neue. Und wenn wir da nochmal einhaken, John Lennon, ich weiß jetzt gar nicht, ob hier noch so viele junge Leute sitzen, für manche, die kennen ihn ja schon gar nicht mehr. Und ich muss mich ehrlich gesagt von meiner Tochter dann auch aufklären lassen, wer ist Ariana Grande oder so. Ja, ihr kennt die auch nicht, ne? Merke ich. Aber gehen wir mal in die Kirchenmusik. Paul Gerhardt, ja, Testdegen, ja? Die jungen Leute kennen das nicht. Wer ist Lauren Daigle? Wer kennt Hillsong? Merkt ihr, jung und alt, das geht manchmal schon auseinander. Und da habe ich mir gedacht, was nehme ich heute Morgen als Predigttext? Ich nehme einen jungen Mann aus dem Alten Testament, das ist so fair. Und da nehme ich euch mit hinein, 2. Chronik 1 bis 3, den König Josia. Ich lese uns die Verse, 2. Chronik 34, 1 bis 3, ist der Neues Leben Übersetzung. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel, folgte dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Im 8. Jahr seiner Herrschaft, als er noch sehr jung war, begann Josia, den König seines Stammvaters David zu suchen. Im 12. Jahr dann fing er an Juda und Jerusalem zu reinigen, indem er die Höhenheiligtümer, die Aschera-Bilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerstörte. Ein ganz junger Star, mit 8 Jahren im Rampenlicht seines Volkes, seiner Heimat Juda, Südreich von Israel, und er wird zum König gemacht. 3 Punkte möchte ich an diesen 3 Versen mit euch ansprechen. Ich gehe chronologisch vor, das heißt, ich fange bei 3a an, wahrer Gottesdienst, die Suche nach dem wahren Gott. 3b, falscher Gottesdienst, fehlgeleitete Suche nach Gott. Und dann erst Vers 2, weil der wie so eine Überschrift über seinem Leben steht, die persönliche Reformation, das gute Alte und das notwendig Neue. Ich beginne mit dem Vers 3a, wahrer Gottesdienst, die Suche nach dem wahren Gott. Im 8. Jahr seiner Herrschaft, als er noch sehr jung war, begann Josia, den Gott seines Stammvaters David zu suchen. Mit 8 wurde er König, 8. Jahr seiner Herrschaft, er war 16. Und er begann, Gott zu suchen. Er begann nicht irgendeinen Gott zu suchen, sondern er begann, den wahren Gott zu suchen, den Gott seines Vaters, Stammvaters David, Jahwe. Was wir leider nicht wissen, was ihn veranlasst hat, sich da auf die Suche zu machen. Was hat ihn motiviert? Mir geht es so, mich verbindet ungeheuer viel mit Josia an diesem Punkt. Da hat sofort Klick gemacht. Ich bin zwar nicht als König geboren, jetzt habe ich so eigentlich ein Ah erwartet, ein bisschen Mitleid, aber okay, also ich bin nicht als König geboren worden, aber ich weiß, was es ist. Ja, super, ihr seid da, es ist noch früh morgens Sonntag, kein Problem. Aber er hat sich aufgemacht, bei ihm mit 16 Jahren Gott zu suchen, bei mir waren es 14. Mit 14 Jahren Gott zu suchen. Ich bin in einem nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich habe angefangen, Gott zu suchen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe angefangen, jeden Morgen Bibel zu lesen. Das hat erst nur mit 5 Minuten angefangen, wurde dann mehr. Ich habe gebetet, auch vorm Essen. Meine Eltern haben die Welt nicht verstanden. Ich habe morgens gebetet, abends gebetet. Ich habe jeden Sonntag Gottesdienst besucht, damals bei uns in der Landeskirche. Da waren einmal die Konfirmanden, die waren da, weil sie mussten. Und dann waren die Alten, wahrscheinlich über 50, da, weil sie immer hingingen. Und ich zwischendrin, und ich habe mich ziemlich allein gefühlt. Aber ich habe mich aufgemacht, Gott zu suchen. Und das ist interessant, wenn wir mal die Bibel durchforsten würden, dann merken wir, Gott suchen, das ist tatsächlich so etwas wie ein stehender Begriff da. Den Herrn suchen. Und ich möchte nur eine weitere Stelle nennen, und die soll auch so ein bisschen Antwort geben, vielleicht auf das, was John Lennon bewegt hat. Das ist Psalm 119, die ersten beiden Verse. Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisung halten und die ihn von ganzem Herzen suchen. Da haben wir es wieder, glücklich. Und das Schöne ist, die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass wer sich auf diese Suche macht, ihn auch finden wird. Das hat mich immer wieder begeistert. Wer Gott sucht, der findet ihn. wenn er ihn von ganzem Herzen suchen wird. Und deswegen geht es wirklich auch nicht nur um das Suchen, sondern es geht um das Finden. Die Suche allein ist zu wenig. Er kennt vielleicht auch dieses Zitat, man sagt so, der Weg ist das Ziel. Man könnte sagen, die Suche ist das Ziel. Hauptsache, wir sind gemeinsam irgendwie auf der Suche. Nein, zu wenig. Es geht, wenn es um Suchen geht, auch um das Finden. Mein Vater hat mir mal gesagt, darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob er sich etwas Besseres findet. Das war nicht im Blick auf Gott. Aber wenn das unser Motto ist, ja, vielleicht gibt es irgendwo noch was Besseres, dann bin ich mein lebenslang auf der Suche und ich komme nie an und ich werde nie finden. Wie erfüllt ist unser Leben? Sind wir Suchende oder sind wir schon Findende? Und jeder von uns kann sich heute Morgen noch mal ganz neu fragen, was darf mich so eine Suche kosten und was will ich eigentlich finden? Was will ich finden, wenn ich mich auf die Suche nach Gott mache? Ich möchte das nochmal an einem Beispiel veranschaulichen, ganz anderes Beispiel, Urlaub, ich habe es in der Vorstellung schon gesagt, kannst du das nächste Bild mal zeigen, man sieht es vielleicht ganz schlecht, wenn man Urlaubsreise macht, wir waren in London dieses Jahr, was kann man da finden, was kann man suchen? Wenn man sich keinen Plan macht, keine Gedanken, was ich finden möchte, dann findet man eine ganze Menge, muss nur der Masse hinterherlaufen und einen so einen Moment hatten wir, das ist das Bild im Hintergrund, das ist Buckingham Palace, so viele Leute vor einem Gebäude, das ist Wahnsinn. Ja, das findet man, wenn man nicht sucht, wenn man einfach nur der Masse hinterherläuft. Ich habe mich für diese London-Reise vorbereitet und ich wollte besondere Orte finden. Ich habe mich so ein bisschen auf die Spuren der Puritaner, Kirchengeschichte gemacht. London ist eine Stadt, die ist reich an Geschichte. Und dann sind wir unter anderem an Orte gekommen, da waren fast keine Touris. Und das ist so hier unten das Bild links, das ist ein uralter Friedhof. Da ist ein Grabmal von John Bunyan, wer das kennt. Oder diese Kirche, nein, das ist nicht Westminster Abbey, da stehen die Massen. Das ist eine Kirche, da war ich mit meinem Sohn ganz allein drin. Und auch eine Kirche, wo man eben ja, die mit der Geschichte der Puritaner zu tun hat. St. Giles Cripplegate, wer das kennt. Was will ich finden? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was willst du finden, wenn du dich auf die Suche nach Gott machst? Was wollen junge Leute finden, wenn sie sich auf der Suche nach einer Gemeinde, nach einem Gottesdienst machen? Auch eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, manchmal reden wir zu wenig darüber und denken zu wenig darüber nach. Was können wir als Gemeinde tun? Was können wir Suchenden bieten? Und da möchte ich euch kurz eine aktuelle Studie mit hineinnehmen von Tobias Feix. Tobias Künkler ist die veröffentlicht worden, Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche. Da gab es eine Jugendstudie und auf der nächsten Folie seht ihr das Ergebnis. Und da findet ihr ganz oben, deswegen Generation Lobpreis, findet ihr Lobpreismusik Worship. Wenn ihr genauer hinschaut, erst auf Platz 5 und 6 findet ihr Gottesdienst, Predigt, Bibellesen. Und in einem Kommentar sagt Tobias Feix zu dieser Studie, wie ein roter Faden zieht sich die Emotionalisierung des Glaubens hindurch, dass junge Leute also auf der Suche nach Emotionen sind. Und jetzt geht es euch vielleicht so, wie es mir gegangen ist, dass ich denke, oh, Vorsicht, Gefahr. Wenn Emotion so das Wichtigste ist. Und mein erster Gedanke danach war, wenn die größte Gefahr für junge Leute diese Emotionalisierung des Glaubens ist, dann ist die größte Sünde von uns Alten, emotionslos zu glauben. Und ich glaube, dass das viel zu häufig der Fall ist. Überhaupt, wenn ich heute über Jung und Alt rede, dann müssen wir uns klar sein, dass was bei jungen Leuten falsch läuft, dass wir vielleicht zuerst fragen sollten, was haben wir damit zu tun, wir Alten? Was ist meine Verantwortung, unsere Verantwortung? Und ich will das mal so ein bisschen machen, will euch ein bisschen mit hineinnehmen. Als junger Christ habe euch schon erzählt, erst in diesen Kirchen gewesen, wo ich mich völlig verloren gefühlt habe. Ich habe die Schule gewechselt und habe dann als junger Erwachsener, junger Christ, bin ich auf suchersensitive Gemeindebau, Willow Creek, sagt vielen vielleicht was. Also auf ein Gemeindemodell gestoßen, ansprechende Gottesdienste und moderne Formen, moderne Musik. Und ich bin dorthin gegangen. Keine Frage, sofort. Nicht lang gezögert. Da bin ich groß geworden. Und ich will sagen, da ist viel Gutes passiert. Suchersensitiv, also Bewusstsein für Menschen, die suchen und diesen helfen, dass sie finden. Und das ist oft passiert. Und heute frage ich mich aber auch, ob wir nicht gleichzeitig der jungen Generation, der jetzt jungen Generation, einen Bärendienst getan haben. Ich will das vorsichtig formulieren in Fragen. Damals war die Methode, niederschwellige Angebote zu machen. Und ich frage mich heute, ob wir aus niederschwelligen Angeboten von Kirchenferne oder für Kirchenferne nicht Standardveranstaltungen für Gemeinde gemacht haben. Unsere Gottesdienste allgemein niederschwellig. Wir haben damals angefangen, säkulare, weltliche Formen zu übernehmen. Und heute frage ich mich, ob wir mitschuldig sind, ein Konsumchristentum gefördert zu haben. Ob da nicht Christen gewachsen sind, denen die äußere Form wichtiger war als der Inhalt. Früher waren die Suchende außerhalb von Gemeinde und wir haben sie versucht, in Gemeinde zu bekommen. Und heute gibt es Bücher, gibt es Statistiken, gibt es Studien, dass innerhalb konservativer Gemeinde plötzlich eine Generation Suchender heranwächst. Menschen, junge Menschen, die gelangweilt sind von unseren Gottesdiensten, die sich gelangweilt abwenden, die neue Formen, neue Erfahrungen suchen, neues Glück. Was war falsch? Was lief falsch? Haben wir bei der Ausrichtung auf die Suchenden vergessen, den Blick auf den zu richten, den es zu finden gilt? Waren wir zu sehr menschenzentriert und zu wenig gottzentriert? Und da bin ich an diesem Punkt, wo ich sage, genau, hier müssen wir, wenn wir für Gemeinde eine Zukunft suchen und Zukunft wünschen, dann muss am Anfang wieder ganz persönlich, bei jedem Einzelnen, jung oder alt, die Suche nach dem wahren Gott stehen. Und wir müssen Gott im Blick nehmen. Und da komme ich zum meinem zweiten Punkt, 3b, falscher Gottesdienst, fehlgeleitete Suche nach Gott. Ich lese uns das nochmal. Im 12. Jahr, dann fing er an, Josia, Juda und Jerusalem zu reinigen, indem er die Höhenheiligtümer, die Aschera-Bilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerstörte. Also der erste Schritt von Josia war es, sich auf die Suche nach dem wahren Gott zu machen. Und der zweite Schritt war es, die falsche Suche nach Gott oder das Aufsuchen falscher Götter zu verhindern, indem man da diese Götzenbilder wegschaffte, indem er Jerusalem reinigte, das Land reinigte. Mit 20 Jahren, im 12. Jahr seiner Herrschaft, also mit 20, beginnt er diese Reformen. Und er macht mit seinen Reformen das rückgängig, was ihm sein Vater, der Amon, und sein Großvater Manasse, zwei der schlimmsten Könige im Südreich Judas, eingebrockt haben. Und der Höhepunkt dieser Reformation, wenn ihr 2. Chronik weiterlesen würdet, ist dann das Auffinden des Gesetzbuches des Herrn. Wenn wir sagen oder wenn wir hier lesen, dass Josia Juda und Jerusalem reinigte, Götzendienst beseitigte, dann ist eine Sache ganz wichtig, dass wir hier beim Lesen beachten. Auf wen war sein Blick ausgerichtet? Wen hatte er im Blick, als er diese Reinigung vornahm? Es waren nicht die Heiden. Heute würden wir sagen, es waren nicht die Menschen da draußen außerhalb von Gemeinde, sondern Josia hatte sein Volk, hatte das Volk Gottes im Blick. Und was ihn gestört hat, was ihm nicht gepasst hat, war, dass dieses Volk Gottes eine Mischform von Frömmigkeit praktiziert hat, dass sie auf der einen Seite Jahwe angebetet haben und da zum Gottesdienst gegangen sind, in den Tempel nach Jerusalem. Aber gleichzeitig gingen sie auf die Höhen und zu diesen Götzenbildern und sie haben eine solche Frömmigkeit gemacht, einen Götzendienst, einen verwerflichen Götzendienst. Heute haben wir keine Höhenheiligtümer. Die wenigsten haben irgendwelche geschnitzten oder gegossenen Götzenbilder zu Hause stehen. Aber was ich mich gefragt habe, ist, wo und wann fängt das an, dass aus Gottesdienst Götzendienst wird? Immer dann, wenn der wahre Gott nicht mehr angebetet wird, sondern etwas anderes ins Zentrum kommt. Und wenn ich da nochmal dieses Stichwort Generation Lobpreis aufgreife, kann es sein, dass Lobpreisanbetung, eine völlig gute Sache, irgendwie dann zum Götzendienst werden kann? Kann es sein, dass aus echter Anbetung Gottes irgendwann nur noch Spiritualität wird, unbiblische Spiritualität wird? Und kann es sein, dass es daher kommt, dass man dann so Sätze wie hört, Spiritualität ist in und Kirche ist out? Und wenn man dann denkt, das ist ein neues Phänomen, das geht nur die junge Generation an, dann sage ich, das ist falsch. Das ist eine Lüge. Seit Menschengedenken ist es so, dass der Mensch unheilbar spirituell, religiös ist. Er sucht förmlich nach Spiritualität, nach religiösen Erfahrungen, nach immer neuen Gemeinden vielleicht und manchmal auch dann nicht mehr nach Gemeinde. Wenn man diese Studie, die ich euch vorhin gezeigt habe, ernst nimmt, dann ist der Lobpreisleiter, der Anbetungsmusiker einflussreicher als der Pastor. Ist einfach so, ob mir das gefällt oder nicht. Und dann gibt es ein Zitat, das letzte Mal von einem so einem Lobpreisleiter, deutschen Lobpreisleiter, und ich treffe das immer wieder an und das möchte ich einfach an einem Beispiel mal so durchdenken. Er hat in einer Zeitschrift einen Artikel geschrieben, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein. Er erklärt dann, was er meint. Man kann als Christ in der Zukunft nur dann existieren, wenn Glaube mehr als ein reines Bekenntnis, als eine Lehre, der man folgt, ist. Es muss etwas sein, das man fühlt. Und da sind wir wieder bei Emotionen, bei Gefühlen. Und wenn ich mir den Artikel anschaue und wenn ich höre, was er sagt, dann glaube ich, ich verstehe es, was er sagen möchte. Aber ich frage mich, versteht das Generation Lobpreis? Versteht ihr es, wenn ihr hört, der Zukunft, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein? Machen wir uns bewusst, dass Mystik ein sehr schillernder, sehr missverständlicher Begriff ist. Und trotzdem ist es so ein Modewort, habe ich das Gefühl. Ich habe euch einen kurzen Ausschnitt aus einem Artikel aus dem Kölner Stadtanzeiger mitgebracht, von dem Jürgen Domian, ist kein Christ. Überschrieben war der Artikel, am besten Gott sagt gar nichts. Und auch dort fällt dieser Satz, wenn das Christentum eine Zukunft hat, dann in der Mystik. Ich möchte euch ein paar Zitate aus diesem Artikel lesen, weil das uns wie so ein Spiegel vorhält. Er beginnt damit, dass er sagt, so viele Menschen, die mir auf Veranstaltungen und auch privat begegnen, sind auf der Suche und scheinen eine große spirituelle Sehnsucht zu haben. Oh, schön, ne? Es dauert nicht lang, dann kommt er in dem Artikel dazu und sagt, zu konstruiert und eng scheint das christliche Glaubensmodell. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, Schuld, Teufel, Sünde, Paradies, Hölle und so weiter überzeugen einfach nicht mehr. All das klingt nach alten Zeiten. Nochmal, hier schreibt kein Christ. Aber es sind genau die Worte, die ich auch höre, lese von sogenannten Postevangelikalen. Einer Generation, die in Gemeinde aufwächst und sich verabschiedet. Und dann kommt er weiter und sagt, eigentlich sollte Gott überhaupt nichts sagen. Er geht weiter und kommt zum Buddhismus, Zen-Buddhismus und er sagt, eigentlich zählt nur das Herz. Alle Autorität kommt von innen. Und durch Zen, sagt er, bin ich dann auf die christlichen Mystiker gestoßen. Und er sagt, eigentlich sind die Grundaussagen doch gleich, behauptet er. Und sein Fazit, apropos Gott, Im klassischen Sinn glaube ich nicht an ihn. Denn um ihn oder es zu erfahren, brauche ich keine Kirche, keine Moschee, ich brauche kein Gebete und kein Gebot. Ich brauche nur mich selbst und die Stille. Und ich weiß nicht, ob er sich bewusst war. Ich glaube, er offenbart hier etwas, was der größte Götzendienst ist seit dem Sündenfall im Paradies. Ich. Und wir brauchen keine geschnitzten Götterbilder. Die Frage, um wen geht es bei Anbetung, bei Lobpreis, im Gottesdienst? Und jetzt frage ich uns, wie sehr beeinflusst diese gesellschaftliche Stimmung, die in diesem Artikel ja nur so schön auf den Punkt gebracht wird, wie sehr beeinflusst das unsere jungen Leute, wie sehr beeinflusst uns das? Ich möchte uns ganz klar sagen, auch wenn Menschen sich wünschen, Gott sollte besser gar nichts sagen, unser Gott lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Und ich möchte nochmals diese Worte Psalm 119 lesen. Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisung halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Wer also diese Bibel, das Reden Gottes, außer Acht lässt, der wird das Ziel nicht finden. Ich glaube, der wird ewig suchender nach Glück bleiben. Und jetzt kommt nochmal das Tragische und ich denke, wir müssen uns das einfach zumuten auch mal und hören. Tobias Feix, der auch Dozent ist an der Bibelschule, er sagt, manchmal können Studenten nicht mehr einen Text eines Lobpreisliedes von einem Bibeltext unterscheiden. Sein Fazit: Die Bibel ist wichtig, aber sie spielt praktisch im Alltag von diesen religiösen, frommen Jugendlichen nur noch eine untergeordnete Rolle. Er sagt sehr deutlich, wird das bei ethischen Fragen. Theoretisch sagen die Jugendlichen, steht in der Bibel, dass Homosexualität, Sex vor der Ehe Sünde ist, aber praktisch hat es wenig Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich werde als Pastor immer wieder eigentlich konfrontiert, Glaube muss praktisch sein. Hier ist er sehr praktisch. Wo ist das Problem? Weil die Bibel nicht das sagt, was wir hören wollen? Und lasst uns mal weg von diesen Themen gehen, die vielleicht für junge Menschen, junge Christen herausfordernd sind. Vielleicht sollten wir junge Leute mal uns Älteren, uns Alten sagen lassen, womit wir ein Problem haben, was die Bibel sagt. Was wir nicht hören wollen. Und da wird deutlich, wenn die Bibel, das habe ich schon gesagt, vom Suchen Gottes redet, dann kommt ein zweiter Aspekt dazu, der ganz oft im näheren Zusammenhang zu finden ist. Gott suchen gehört untrennbar zusammen mit zu Gott umkehren. Ein gutes Beispiel ist 5. Mose 4. Da haben wir eben dieses Buch des Gesetzes, das unter Josia wieder gefunden wird. Und da schreibt Mose schon, dass wenn ihr irgendwann mal Kinder und Enkel habt und wenn ihr in diesem verheißenen Land lebt und dann fangt ihr plötzlich an, Götzen anzubeten und ihr zieht den Zorn Gottes auf euch, dann sagt Mose dort, dann wird Gott euch unter alle Völker zerstreuen. Aber wenn ihr dort seid und wenn ihr dann dort euch ernsthaft auf die Suche macht, dann werdet ihr Gott wieder finden. Wenn diese schwere Zeit in ferner Zukunft über euch hereinbricht, werdet ihr schließlich wieder zum Herrn, zu eurem Gott zurückkehren und auf seine Worte hören. Was muss passieren, bis wir umkehren, bis wir wieder auf seine Worte hören? Wie sehr lieben wir unser Götzen, unser Ich? Wie viel darf uns dieses Finden Gottes kosten? Was darf er uns sagen, dass wir ändern müssen? Der Josia, er war der letzte fromme König im Südreich. Übersetzt heißt es, der Herr heilt, der Herr stellt wieder her. Josia hat aufrichtig Buße getan. Es wird sogar geschrieben, wie er seine Kleider zerriss, wie er geweint hat. Sehr emotional getroffen war von dem, was er gehört hat, gelesen hat im Wort Gottes. Und das Enttäuschende ist, dass all die Reformen, die er angestrengt hat, nichts geändert haben. Das Volk Gottes musste nach Babylon. Es führte kein Weg daran vorbei. Eine solche Reform, die kann nicht von außen übergestülpt werden. Das lerne ich von Josia. Also frage ich, wie kann diese Reform gelingen? Und da bin ich bei meinem letzten Punkt, die persönliche Reformation, das gute alte, konservative und das notwendig neue progressive, der Vers 2. Er tat, was dem Herrn gefiel, folgte dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Vorletzte Woche haben wir Reformationstag gefeiert. Ich weiß, Nordrhein-Westfalen, Hessen ist kein Feiertag. Die Werbung für Halloween ist besser. Aber ich hoffe, das ist uns noch bewusst. Aber ist uns auch klar, was Reformation eigentlich war? Ja, natürlich. Es war zuerst eine Bewegung zurück zur Bibel. Aber es war zum Zweiten, es war eine Bewegung zurück zur biblischen Theologie der Kirchenväter. Zum Beispiel oder ganz besonders Augustinus. Und wenn ich bei Josia hier hinschaue, dann fällt mir auf, er folgt dem Beispiel seines Stammvaters David. Er folgt nicht dem Beispiel seines eigenen Vaters Amon, der ein großer Götzendiener war. Er folgt nicht dem Beispiel seines Großvaters Manasse, der ein noch größerer Götzendiener war. Er folgt dem Beispiel seines Vaters David. Wenn junge Leute in unserer Zeit nicht mehr tun, was wir tun, nicht mehr folgen, was wir ihnen vorgeben, da sagen, mache ich nicht mehr mit. Ich möchte euch nur warnen, es könnte sein, dass Gott auf ihrer Seite ist. Zumindest dann, wenn sie wieder den wahren Gott suchen und vielleicht nicht mehr der direkten Generation vor ihr folgen, sondern wieder suchen, wo ist die gute Tradition, wo ist das gute Alte? Und bei Josia war es tatsächlich so, irgendwas hat er gewusst von David und was David seinem Sohn Salomo gesagt hat. Der hat nämlich zu Salomo gesagt, lerne den Gott deines Vaters kennen, diene ihm von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und auch ihm hat er gesagt, und wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Und genau das hat Josia gemacht. Er lebte so, dass es dem Herrn gefiel. Er ließ sich nicht von dem Weg abbringen. Er folgte dem Beispiel Davids. Und wenn man genau hinschaut, die Geschichte Josias, er hat David übertroffen. Ich weiß nicht, ob er den Gedanken schon mal gefasst hat. Josia war in gewisser Hinsicht frömmer als David. Er hat nämlich das Passa wieder gefeiert. Und da heißt es so ganz lapidar, 2. Chronik 35, seit der Zeit des Propheten Samuel wurde Passa nicht mehr so gefeiert wie bei Josia. So biblisch gefeiert, wie es in den 5 Büchern Mose eben geschrieben steht. Also nochmal, Josia, wo folgte er David? Er folgte ihm nicht in seinem Ehebruch mit Bathseba. Er hat das Gute von David gehört und umgesetzt. Und wenn wir heute sagen Reformation, dann kommen sofort die Stimmen und sagen, ach Luther und seine Fehler und die Reformation und ihre Fehler und der Pietismus und was da alles falsch gelaufen ist. Aber die Bibel sagt, das Gute sollen wir behalten. Das Gute sollen wir behalten. Und wenn wir das Gute der Tradition nicht kennen, wie sollen wir es denn dann halten? Und da merke ich, wir haben ein zweites Problem. Wir haben nicht nur eine Generation, die ein Problem hat mit der Bibel, sie hat auch ein Problem mit Tradition. Und wieder, ich mache der jungen Generation keinen Vorwurf, sondern uns. Woher sollen die jungen Leute Tradition kennen, wenn wir sie nicht predigen? Warum predige ich sie nicht? Weil sie nicht niederschwellig genug ist. Ja, weil es anstrengend ist. Weil allein die Sprache schwierig ist. Weil die Zeit eine andere war. Weil man so viel erklären muss. Und diese Tradition, sie ist nicht cool, sie ist nicht sexy. Und vielleicht sollten wir hier wieder mal den jungen Leuten zuhören, die sagen, hört doch endlich auf, wir wollen doch gar nicht, dass ihr uns verkauft, dass Gemeinde, dass Kirche, dass Glaube cool ist. Das wollen die gar nicht. Die wollen authentischen, alltagstauglichen Glauben. Und wo sehen sie ihn? Hoffentlich bei uns. Wie kriegt man erfülltes Leben? Sind wir erfüllt? Sehen das junge Leute bei uns, dass unser Leben erfüllt ist? Wissen wir noch die gute Tradition, was erfülltes Leben ist? Ein Beispiel, Westminster Katechismus. Erste Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Spiegelt unser Leben diese Freude wider? Sehen das die jungen Leute? Freude an Gott, Freude an seinem Wort, Begeisterung an Gemeinde, Begeisterung an Gottesdienst, richtige Emotionen. Ich glaube, das ist biblisch. Also ich glaube, wir brauchen das gute Alte und ich möchte das zum Schluss mit Psalm 27, 8 mal ausdrücken. Mein Herz hält dein Gebot dir vor, ihr sollt mein Angesicht suchen, darum suche, o Herr, suche ich, o Herr, dein Angesicht. Das ist das Gebot, such den Herrn, das ist das gute Alte. Aber das ist Gesetz, das ist nicht Evangelium. Gebote reichen nicht, die haben noch nie gereicht. Denn woher kommt denn die Freude an Gott, an seinem Wort? Woher kommt denn Freude an Anbetung? Und jetzt möchte ich euch noch einen kurzen Text von Augustinus zumuten, aus seinen Bekenntnissen. Da schreibt er nämlich, du Gott machst es, dass sich der sündige Mensch mit Freuden dich preist, denn zu deinem Eigentum erschufst du uns und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und er schreibt auch, ich will dich suchen, o Herr, im Gebet, ich werde dich anrufen im Glauben. Aber er sagt auch, mein Glaube ist es, den du mir gegeben hast. Und es ist mein Glaube, den du mir durch die Menschwerdung deines Sohnes geschenkt hast. Wir brauchen mehr als ein Gebot. Wir brauchen das notwendig Neue. Und das notwendig Neue drückt sich für mich am schönsten mit Lukas 19,10 aus. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und wenn ihr einen Grund sucht, Gott anzubeten, dann rate ich uns, lass uns doch einstimmen und sagen, alles hat ein Ende. Aber Gott sei Dank hat die Suche Gottes nach uns verlorenen Menschen noch nicht aufgehört. Gemeinde hat so lange eine Zukunft, solange Jesus nicht aufhört, Verlorene zu suchen. Nochmal zurück zu mir, ich weiß es nicht bei Josia, was ihn veranlasst hat zu suchen, aber als ich mit 14 Jahren Gott gesucht habe, ich weiß es ganz genau, ich habe es nur deswegen getan, weil Jesus mich vorher gefunden hat. Ich bin nicht eines Tages auf die Idee gekommen, Mensch, wäre doch toll, Gott zu suchen, sondern Jesus hat mich gesucht und mich gefunden. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass das auch meine Kinder erleben, dass das die junge Generation erlebt. Ich bete für meine Kinder, dass sie mich und meinen Glauben, meine Nachfolge, meine Hingabe übertreffen. Und wir sollten beten für die junge Generation in unseren Gemeinden, dass sie unseren Glauben, unsere Frömmigkeit in einer guten Weise übertreffen. Generation Lobpreis, ja, gerne. Aber bitte mehr als nur Lobpreis. Ich wünsche mir eine Jugend, die wieder aufsteht für die Wahrheit, für Gottes Wort. Und ihr könnt mal googeln unter Josia, Youth for Truth, was ihr da findet. Der wahre Gott und sein Evangelium, das muss im Zentrum sein. Wahre Anbetung. Und ich glaube, es ist gleichzeitig der Schlüssel zu wahrem Glück. Und deswegen möchte ich schließen mit einem kurzen Gebet. Herr Jesus, finde mich, finde uns, damit wir ganz neu dich suchen. Amen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und noch gemeinsam das Vaterunser zu beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.